Herzlich willkommen bei Redselig, dem triologischen Podcast der Eckart-Busch-Stiftung rund um psychische Krisen, Erkrankungen, gegen das Stigma mit betroffenen Angehörigen und Experten und Expertinnen. Und in dieser Folge sage ich ganz herzlich willkommen zu Markus Wirz, der bei uns zu Gast ist von der Drogenhilfe Köln. Und damit haben wir einen Experten zu Gast heute. Hallo, Herr Wirz.
Hallo, danke für die Einladung.
Sehr gerne. Herr Wirz, Sie sind Diplom-Sozialpädagoge und Geschäftsführer der Drogenhilfe Köln. Daher kennen wir uns auch. Wann war das? Wann haben Sie die Drogenhilfe übernommen
als Geschäftsführer? Vor etwas mehr als 2 Jahren.
Genau, da haben wir uns auch direkt kennengelernt.
Ziemlich früh.
Ich freue mich, dass Sie da sind. Stellen Sie sich doch selber noch mal ein bisschen vor und vielleicht sagen Sie auch ein bisschen was dazu, wie Sie zu Ihrer Tätigkeit bei der Drogenhilfe kamen und was Sie da so bewegt hat, sich genau diesen Job zu suchen.
Ja, mein Name ist Markus Wirz. Ich bin zur Drogenhilfe gekommen relativ früh im Rahmen meines Studiums. Ich glaube, so geht es vielen. Ich habe ein Praktikum gemacht in der damaligen Beratungsstelle. Und dann bin ich in dem Thema irgendwie kleben geblieben. Also Sucht ist nichts, was man im Studium so durchexerziert, durchlernt. Das kommt, wenn überhaupt, punktuell vor. Und ich glaube, die meisten, die in der Suchthilfe landen, landen da eher mehr oder weniger zufällig und bleiben da kleben. Und bei mir war das, glaube ich, nicht anders. Ich habe da dieses Praktikum gemacht und irgendwie war mein Studium dann irgendwann vorbei. Und dann schrieb mich einer der ehemaligen Kollegen an, hier ist eine Stelle frei, eine halbe. Und das passte ganz gut. Ja, und dann bin ich so 2008, 2009 zur Drogenhilfe Köln gegangen und habe da angefangen, in der Fachstelle für Suchtprävention in Hürth zu arbeiten. Und das hat mir ziemlich gut gefallen und war auch, glaube ich, gut für den Einstieg, weil man da einen relativ breiten Überblick bekommt und ja, sich so gut in die Theorie einarbeiten muss. Und da bin ich dann auch eine ganze Zeit geblieben, habe nebenbei noch ein Masterstudium absolviert und irgendwann, als es darum ging, die Suchtberatungsstelle, in der ich vorher mein Praktikum gemacht hatte, im Rahmen von einer Umorganisation, wie auch immer geartet, umzuorganisieren, zu einer Jugendsuchtberatungsstelle. Das ist unsere Beratungsstelle in der Viktoriastraße, direkt in Domnähe. Dann bin ich darüber gewechselt. Und da bin ich dann auch noch 2 Jahre lang geblieben und habe dann einen kleinen Ausflug nach Münster gemacht.
Ich meine doch, Sie kamen doch von irgendwo etwas nördlicher, ne?
Ja, etwas nördlicher. Also ich bin mal kurz in eine andere Domstadt übergesiedelt. Ich kann aber sagen, unser Dom ist schöner. Da habe ich 4 Jahre lang beim Landschaftsverband Westfalen-Lippe gearbeitet, in der Koordinationsstelle Sucht. Auch eine tolle Tätigkeit. Und seit etwas mehr als 2 Jahren
sind Sie als Geschäftsführer zurückgekommen.
Bin ich wieder zurückgekommen, genau. Super. Mit Frau und Kindern, genau. Ich bin verheiratet, habe 2 Kinder, 2 Söhne, 4 und 7.
Das ist ja noch klein, ne?
Ja, klein. Es ist je nachdem, mit wem man die vergleicht. Ne?
Das stimmt.
Ich finde ja, die wachsen ganz schön schnell.
Aber das Thema Kinder ist eine gute Vorlage oder guter Aufhänger. Denn wir haben im Februar 2022, hat Paula Messler schon mal einen Podcast gemacht zum Thema Sucht, Drogen. Und wir wollen heute insbesondere darüber sprechen, wie ist es, wenn Eltern sich Sorgen um ihre Kinder machen, wenn wir es mit drogenabhängigen Jugendlichen zu tun haben oder die an der Stelle gefährdet sind. Und vielleicht können wir mal so einsteigen, dass Sie sagen, was bietet die Drogenhilfe da? Und genau.
Ich steige vielleicht mal ein bisschen breiter ein, damit es auch eine Vorstellung gibt, was die Drogenhilfe insgesamt anbietet. Es ist nämlich ein vergleichbar relativ großer Träger für die Suchthilfe mit knapp 190 oder knapp unter 200 Mitarbeitern. Das ist schon relativ groß, wenn man das mit anderen Trägern vergleicht. Und letztendlich bieten wir fast alles an, was es im Bereich der Suchthilfe so gibt. Also von Suchtprävention über Beratungsstellen, Substitutionsambulanzen, Fachstellen, mehreren Beratungsstellen auch im Rhein-Erft-Kreis, Wohnhilfen in 18 Einrichtungen. So, und dazu gehören dann auch Angebote für Eltern, für Kinder und Jugendliche. Also letztendlich, und deswegen sage ich das, ist das Schöne, finde ich, mit fast allen Themen die irgendwie so auch nur annähernd was mit Sucht zu tun haben, würde ich sagen, ist man bei uns erstmal gut aufgehoben. Und wir schauen dann auch in so einer Art Lotsenfunktion, wo ist jemand richtig, worum geht es gerade und was braucht es in dem Moment.
Wie sieht das denn in der Regel aus, wenn sich die Eltern an Sie und sagen, wir machen uns hier Sorgen, was sollten wir jetzt tun und wie läuft das dann ab? Also mal ganz konkret.
Also wir gehen jetzt davon aus, Eltern von wahrscheinlich Kindern, Jugendlichen, ja, so im jugendlichen Alter ist es ja dann meistens, ja, da sind es dann doch meistens die Eltern, die sich an uns wenden. Mhm. Also ich sage mal, eine Suchtberatungsstelle ist jetzt nichts, wo ein Jugendlicher aus Langeweile hingeht oder weil er eine Frage hat oder sie. Das sind dann doch in der Regel eher die Eltern, die sagen, ich habe mein Kind beim Kiffen erwischt oder der trinkt gerade viel oder es gibt Probleme in der Schule. Und der Kontakt, der passiert dann meistens über einen Anruf. Und in der Regel ist es so, da sind ja dann viele Fragen da, die werden einige dann am Telefon auch schon mal ein Stück weit los. Und irgendwann hat man dann relativ schnell raus, ob man mal gemeinsam einen Termin vereinbart. Mhm. Und das geht dann in der Regel relativ schnell, dass ein Termin vereinbart wird in einer unserer Beratungsstellen, meist entweder in unserer Jugendsuchtberatungsstelle in der Viktoriastraße oder in einer unserer Beratungsstellen im Rhein-Erft-Kreis, da sind wir auch vertreten, in Brühl und in Bergheim. Und da bespricht man das Thema und schaut, worum geht's, womit hängen die Sorgen zusammen und gibt es vielleicht Dinge, die die Eltern in dieser Zeit unterstützen können.
Aber so ein Termin findet dann immer auch gemeinsam mit dem Jugendlichen oder der Jugendlichen statt?
Im Idealfall ja, das ist natürlich sehr unterschiedlich, ne? Eltern dürfen und sollen ausdrücklich auch alleine kommen, denn die Tatsache, dass die sich melden, zeigt ja meistens auch, wer in der Situation das Problem hat, nämlich die Eltern. Ansonsten, wenn die Kinder ein großes Problem hätten, dann würden die uns ja anrufen. Und das ist ja auch ein Stück weit sinnbildlich, dass es dann oft darum geht, auch zu schauen, wie man die Kinder sozusagen oder die Jugendlichen damit ins Boot holen kann.
Aber das ist ja genau der Punkt, ne? Also ich könnte mir vorstellen, die Jugendlichen erachten das für sich für gar kein Problem, die finden das eher cool. Und die Eltern sind unter Umständen völlig aufgelöst und auch ein bisschen verzweifelt, gucken natürlich auch ganz anders auf so eine Situation, auch auf die, da müssten wir auch gleich mal drüber sprechen, unter Umständen psychischen, psychiatrischen, gesundheitlichen Folgen, die sowas haben kann, gerade wenn das so früh beginnt. Wie sind denn so Kinder dann oder Jugendliche dann zu überzeugen, mitzukommen und sich auf sowas einzulassen?
Na, erstmal ist es wahrscheinlich auch wichtig anzuerkennen, dass es vielleicht auch ein Stück weit normal ist, dass die Kinder das in dem Moment nicht sehen, ne? Denn also die negativen Folgen, die Konsequenzen, die sind ja nicht unmittelbar, sondern wenn sie mit 13 anfangen zu rauchen, dann merken sie, dass dann mit Anfang 20 auf einmal, dass ihnen die Kondition verloren geht oder so. Und wir versuchen, oder meine Kollegen versuchen in Gesprächen im Grunde das Thema auch aus so einer reinen, also so ein bisschen den Fokus rein vom Kind ein bisschen wegzuziehen und ein Stück weit auch ein Familienthema daraus zu machen und zu schauen, okay, erstmal ist offensichtlich, dass ein Problem da ist und wir schauen dann gemeinsam drauf, woran liegt das denn eigentlich? Mhm. Ist die Mama oder der Papa vielleicht einfach so ein bisschen nicht mehr up to date, ja, so? Oder ist da tatsächlich ein bisschen mehr dahinter? Die Wahrheit ist, also in vielen Fällen haben die Kollegen aus der Jugendberatungsstelle natürlich erstmal mit Widerstand zu tun. Ne? Natürlich, klar, wenn meine Eltern mich in eine Jugendsuchtberatungsstelle schleifen, dann ist es ja nachvollziehbar, dass die Sorge da ist, dass da jetzt schon wieder ein Erwachsener sitzt, der mir auch noch sagt, dass das ja alles Mist ist, was ich da gerade mache. Mhm. Und oft ist das ja auch die Erwartung, muss man fairerweise sagen. Dass die Erwartung dann manchmal ist, dass sozusagen auf die Frage, was erwarten Sie von dem Gespräch, dann die Rückmeldung ist, ich möchte, dass Sie ihm jetzt auch mal sagen, dass er mit dem Kiffen aufhören soll. Und so tastet man sich eigentlich in einem Gespräch, auch mit Gesprächstechniken, es geht viel um Beziehungsarbeit, es geht viel um motivierende Gesprächsführung, es geht vor allem darum zu schauen, wo steht der oder die Jugendliche gerade, ja? Also einen Jugendlichen, der schrecklich unmotiviert ist, davon zu überzeugen, bestenfalls noch in einen Beratungsprozess einzusteigen oder vielleicht sogar eine Therapie zu machen, da rennen sie keine offenen Türen ein, sondern da muss man erstmal ein paar Zwischenschritte wagen und schauen, okay, was braucht der oder die Jugendliche vielleicht. Und das klappt eigentlich in der Regel auch gut, weil die Kollegen sehr erfahren sind und die schon wissen sozusagen, wo die Anknüpfungspunkte sind und was vielleicht auch die Aspekte sind, mit denen man ja, Jugendliche an der Stelle greifen kann. Mhm. Letztendlich geht es ja darum, sie durch so eine Phase durchzusteuern, die sowieso schon sehr windig ist, ja, die Zeit der Pubertät und wo, ich sag mal, Konsummuster ausprobieren, würde ich mal sagen, auch ein Teil der Entwicklungsaufgaben ist. Und da müssen wir halt im Grunde aufpassen, dass man da so ein Gespür dafür behält, ab wann man einschreiten muss und was vielleicht auch so ein Teil des abweichenden Verhaltens ist. Und das bespricht man dann gemeinsam mit den Eltern.
Sie haben ja gerade gesagt, dass das ganz gut funktioniert. Wie ist denn so, kann man das messen oder ausdrücken irgendwie, wie so eine Erfolgsquote ist? Oder ist das so, dass man vielleicht auch manchmal erstmal einen Erfolg hat, dann aber auch viele wiederkommen, weil sie dann vielleicht doch wieder anfangen? Wie ist das? Also messen Sie das irgendwie, wie viele Jugendliche Sie dann auf eine, ich sag mal, zumindest irgendwie wieder gute Bahn bringen?
Naja, was ist Erfolg und was ist die gute Bahn, wäre dann die entscheidende Frage. Ne? Also das hängt auch von den Zielen ab in so einem Gespräch. Die können sehr unterschiedlich sein. Es gibt Jugendliche, die sagen, naja, ich verstehe schon, dass meine schlechter werdenden Schulleistungen und das Kiffen irgendwie zusammenhängen. Aber ganz aufhören will ich nicht. Ich will erstmal probieren zu reduzieren. Ja, also das kann dann sozusagen auch ein Zwischenschritt sein. Wir sind ja keine moralische Instanz, sondern letztendlich geht es darum, dass es denjenigen, die gerade so ein bisschen den roten Faden verloren haben, am Ende besser geht als vorher. Und manchmal gehört auch dazu, sich darauf einzulassen, Zwischenziele anzugehen, wo ich selber vielleicht dann persönlich auch denke, naja, eigentlich wäre es schon besser, wenn du jetzt sofort mit dem Kiffen aufhörst. Aber dann laufe ich Gefahr, den oder die Jugendliche zu verlieren. Mhm. Ne? Ich glaube, was am ehesten messbar ist, jetzt abgesehen, unabhängig von Vermittlungszahlen oder von denjenigen, wo man dann vielleicht sogar am Ende die Vermutung hat, muss ich mal sagen, also wir prüfen das ja nicht nach, dass sie dann im Konsumieren aufgehört haben. Ich glaube, eine gute Quote haben wir im Bereich der Wiederkehrer, also die, die irgendwann mal bockig mit ihren Eltern vor uns gesessen haben und die wir erstmal nicht wiedergesehen haben, die aber eine ein oder zwei Jahre später dann doch nochmal klingeln oder anrufen und sagen, ich hatte eigentlich damals ein gutes Gefühl bei euch und ich merke, da hat sich was verselbstständigt, wo ich alleine nicht mehr so richtig hinterherkomme, kann ich nicht nochmal vorbeikommen. Und ich glaube, das ist eigentlich ein ganz gutes Zeichen an der Stelle. Ansonsten, wenn es gut läuft, und das ist so ein bisschen die Krux, was es, denke ich, schwer messbar macht. So.
Weil wenn es gut läuft, melden sie sich nicht mehr.
Wenn es gut läuft, melden sie sich nicht mehr. Auch die gibt es tatsächlich, die irgendwie ein, zwei Jahre später nochmal anrufen. Aber das ist nichts, was wir dann konkret nachhalten. Das sind dann eher Einzelfallberichte.
Sprechen wir vielleicht mal kurz darüber, was so die medizinisch-gesundheitlich-psychiatrischen Folgen sein können, wenn man das nicht in den Griff kriegt. Weil ich meine, das ist ja wahrscheinlich, wir sprechen später auch nochmal, also würde ich gerne ein bisschen über die Cannabis-Legalisierung, die wir jetzt ganz aktuell ja haben, aber mal kiffen gehört ja selbst in unserer Jugend schon so, ich will jetzt nicht sagen zum guten Ton, aber es ist irgendwie so, es gehört schon fast dazu und man ist schon fast uncool, wenn man es nicht mal getan hat. Aber was bedeutet es und was kann alles passieren, wenn ich das in jungen Jahren eben schon mit einer gewissen Intensität beginne?
Ich bin natürlich kein Psychiater. Also ich ich habe jetzt kein Erfahrungswissen, auf was ich zurückgreife. Aber was psychiatrisch passieren kann oder medizinisch, ist das, was auch am meisten diskutiert wird. Das ist, dass sozusagen weitere psychische Erkrankungen entstehen. Neben einer Suchterkrankung, zum Beispiel Angststörungen, Depressionen oder drogenindizierte Psychosen. So, das sind dann die Kinder und Jugendlichen, die ganz dramatisch dann zum Beispiel in der Kinder- und Jugendpsychiatrie landen. So, das gibt es. Es gehört in der Regel schon einiges zu, damit das passiert. Es gehört in den meisten Fällen auch eine gewisse Prädisposition dazu, also sozusagen Vorbedingungen oder eine Anfälligkeit, soweit ich das einschätzen kann. Aber ich kann aus meiner eigenen Erfahrung in der Jugendsuchtberatung sprechen, wo fernab dieser psychiatrischen Erkrankung, wo ich eigentlich gemerkt habe, dass ich eine einen anderen Aspekt noch total schwerwiegend fand, zumal also speziell was das Kiffen angeht oder sowas, wo ich eigentlich dachte, okay, das hat einen großen Einfluss, nämlich so eine gewisse Trägheit, die sich dann entwickelt. Mhm. Und die Trägheit, die letztendlich dazu geführt hat, dass alles, was so an negativen Konsequenzen sich dann so auftürmt, ne? Also Probleme in der Schule, die im Jugendalter dazugehören können, aber die auch da nochmal stark drüber beschleunigt werden können oder verkräftigt. Dann Probleme mit den Eltern, vielleicht auch finanzielle Probleme, vielleicht, dass ich den Führerschein nicht machen kann. Mhm. Dass sich bei denjenigen, die dann irgendwann, ich sag mal, so viel Eigenmotivation mitgebracht haben, dass sie gesagt haben, ja, ich muss da schon was tun, ne? Dass sich da was aufgetürmt hat, was dann herausfordernd war, zu sortieren, sozusagen. Mhm. Und erstmal zusammenzubringen, damit zu tun hat, ja, dass ich morgens aufstehe und anfange zu kiffen und dann den ganzen Tag über nichts anderes mache. Und dass es dann eigentlich naheliegend ist, dass ich in der Zeit schlecht lernen kann, dass ich Probleme eher wegdämpfe, sozusagen. Und das fand ich eigentlich mindestens genauso schwerwiegend, weil das waren dann so manchmal auch so Anfang 20-Jährige, die es noch irgendwie sich so ganz gut durchgehangelt haben und die dann spätestens im Studium gemerkt haben, okay, ich komme da nicht mit daher. Ich weiß nicht, wie ich auch Emotionen regulieren soll, anders außer zu kiffen. Ich weiß nicht, wie ich meine Probleme anpacken soll. Mhm. So, und das haben wir dann im Grunde angepackt und sortiert und nochmal gemeinsam gelernt. Und das ging dann mit klarem Kopf deutlich besser und als dicht. Und das war der schöne Aspekt daran, man konnte in einer relativ vergleichsweise kurzen Zeit ziemlich viel erreichen. Mhm. So, und das war der positive Aspekt dann daran. Ja, und das ist, denke ich, das, was auch für die meisten Jugendlichen so der größte Aspekt ist, ne? Also, dass wenn sich das verselbstständigt, das ist dann so, ab dem Moment, wenn die Alternativen flöten gehen, wie ich mit negativen Emotionen, schlechten Gefühlen anders umgehe, auszukiffen, dann ist eigentlich so oft so ein Punkt, wo es kritisch werden kann.
Ist denn das Kiffen, sagen wir mal, der Hauptanlass, warum die Jugendlichen mit ihren Eltern kommen? Oder sind es auch andere Drogen? Ist es der Alkohol? Sind es auch so Sachen wie, sind es auch Verhaltenssüchte wie die Spielsucht oder sowas?
Ja, also Kiffen ist seit Jahren mit großem Abstand auf Platz 1, stark aufgeholt in den letzten 15 Jahren, hat das Thema Medienabhängigkeit, das rangiert locker auf Rang 2. Die Drogenhilfe Köln war übrigens einer der ersten Suchthilfeträger, der sich dem Thema überhaupt angenommen hat, auch 2009. Damit bin ich eingestiegen damals. Ja, das war gar nicht so selbstverständlich, weil es tendenziell gerade in der Anfangszeit auch eher belächelt wurde. Mhm. Ne? So, und jetzt mittlerweile weiß man, okay, da ist was hinter. Und das betrifft längst nicht alle, wo man die Vermutung haben könnte, aber es kann schon Ausprägungen annehmen, wo es einer Suchterkrankung sehr nahe kommt oder beziehungsweise dann auch mittlerweile als solche bezeichnet wird. Und das nimmt den zweiten Platz ein. Amphetamine spielen auch eine Rolle, also aufputschende Mittel. Und dann kommt der Rest letztendlich. Mhm. Alkohol kann ich Ihnen seriös gar nicht beantworten, wo das rangiert. Ist, da wir allerdings ein Träger sind, der aus der Tradition heraus auf illegale Substanzen spezialisiert ist, spielt das, wenn überhaupt, bei unseren Jugendlichen, jungen Erwachsenen eine Rolle, weil wir jeden beraten, der in die Jugendsuchtberatungsstelle kommt. Allerdings ist Kiffen tatsächlich das weit größere Thema. Ja. Und Computerspielen gerne auch in Kombination, gerade bei jungen Studenten.
Ich habe es gerade schon mal angesprochen, Stichwort Cannabis-Legalisierung. Die DGPPN, also die Deutsche Gesellschaft für Neurologie, Psychiatrie und Psychotherapie, hat sich sehr kritisch dazu geäußert. Wie sehen Sie das?
Ja, am Ende des Tages zählt, wie es umgesetzt wird. Und das ist der springende Punkt. Also grundsätzlich würde ich sagen, ist erstmal zu begrüßen, dass man sich das Thema an sich nochmal anschaut, weil aus meiner Sicht muss man feststellen, dass das Verbot keinen Jugendlichen, gerade hier in Grenznähe, je davon abgehalten hat, zu kiffen. So, und dann gibt es auch negative Aspekte, die dahinter stehen. Man weiß nicht genau, was drin ist, man weiß nicht genau, wie hochpotent das Ganze ist. Und tatsächlich erleben wir auch diejenigen, die irgendwann zu uns kommen, wo wir denken, vielleicht wären die schneller zu uns gekommen, wenn sie sich ihren Eltern, ihren Freunden, ihrer Klassenlehrerin oder uns früher hätten öffnen können, weil sie keine Sorgen gehabt hätten, weil es illegal ist und so weiter. Das ist der eine Aspekt. Also, dass das Thema grundsätzlich nochmal angepackt wird, ist sicherlich ja, erstmal zu begrüßen, wobei wir als Träger, der auf illegale Drogen spezialisiert ist, ja gewohnt sind, mit allem zu arbeiten, mit der Gesetzeslage zu arbeiten, die da ist, da wird sich für uns erstmal nicht viel dran ändern. Aus suchtpräventiver Sicht kann man tatsächlich sagen, dass es, wenn es gut gemacht wird, und das muss ich dann halt immer gebetsmühlenartig wiederholen, dass es auch positive Aspekte haben könnte, ja? Weil man das Thema anders besprechen kann, weil man eventuell diejenigen, die im Jugendalter kiffen und dass sie das tun, steht außer Frage, die Zahlen haben in den letzten Jahren deutlich zugenommen, auch unter Kindern unter jugendlichen jungen Erwachsenen. Das heißt, die sind da und die könnten wir anders ansprechen, nochmal anders adressieren. Da kann man schon gewisse Vorteile daraus ziehen. Eventuell würde der Zugang ins Suchthilfesystem dadurch ein bisschen erleichtert und gerade bei Suchterkrankungen spielt es schon eine Rolle, ob man sich rechtzeitig an ein Suchthilfesystem wendet. Das kann schon positiv sein. In der aktuellen Diskussion, die wir natürlich interessiert verfolgen, wo wir uns weder in die eine noch in die andere Richtung allerdings Sorgen machen, weil wie gesagt, die kiffen, sind ja schon bei uns, also fachlich, inhaltlich ist alles da, was man braucht, würde ich jetzt erstmal sagen. Dann ist aber die Frage, wie man das Ganze umsetzt. Und ein deutlicher Kritikpunkt von mir persönlich als Geschäftsführer eines Suchthilfeträgers wäre an der Stelle, dass das Gesetz vergessen hat, Mittel für die kommunale Suchtprävention bereitzustellen. Also es gibt Mittel für eine Kampagne der Nachfolgeorganisation der PZGA, aber beim Rhein-Erft-Kreis oder für die Stadt Köln, da kommt nichts an. Das heißt, wir gehen davon aus, dass in irgendeiner Form, da sind sich eigentlich alle weitestgehend einig, dass mindestens am Anfang in irgendeiner Form der Aufwand erstmal größer wird. Alleine, weil mehr Fragen gestellt werden. Mhm. Es gibt vielleicht auch einen höheren Schulungsbedarf als aktuell. Und dann muss man schauen, wie sich das entwickelt. Aber in jedem Fall, in irgendeiner Form wird der Bedarf höher sein. Mhm. Im Moment sieht es aber nirgendwo im sozialen Bereich so aus, dass Mittel zugeschossen werden, sondern wir sind überall aktuell eigentlich damit beschäftigt, die Mittel beisammen zu halten. Ja? Also auch wir sind massiv von Kürzungen betroffen, massiv von Tarifkostensteigerungen, die nicht übernommen werden. Das heißt, einem Mehraufwand steht weniger an Ressourcen entgegen. Fachlich können wir das umsetzen, aber wir brauchen auch die Mittel. Und das ist letztendlich so die Krux, wo sich das Ganze drin bewegt. Ich glaube, insgesamt ist das Gesetz mal gut und ambitioniert gestartet in den ersten Entwürfen und wurde, wie das in politischen Prozessen oft so ist, über die Sitzungen und Monate hinweg an einigen Stellen so aufgeweicht oder verändert. Ja, dass wir jetzt halt gucken müssen, was draus wird. Wobei im Moment ja sogar die Diskussion oder die Frage ist, ob es die letzten Meter, die letzten Hürden überhaupt noch schafft. Oder ob es so lange hinausgezögert wird, bis es wieder eingefangen wird. Mhm. Wir versprechen uns von der Änderung nochmal eine andere Offenheit. Wir versprechen uns von der Gesetzesänderung, dass das Thema ernst genommen wird und entsprechend ausgestattet wird. Und das wäre gleichermaßen auch unsere Forderung. Und wie gesagt, rein fachlich, von dem, was es an Konzepten gibt, von dem, was es wichtig ist, zu dem Thema zu kennen, zu wissen, da machen wir uns überhaupt keine Sorgen, weil das ist schon alles vorhanden.
Apropos Prävention, weil Sie das ja gerade als wichtiges Stichwort nochmal so mit hervorgebracht haben, kann ich mich gut erinnern, dass ich im Rahmen von KitKit, Organisation oder Division, die ist ja auch bei Ihnen angesiedelt, ist, ich mal eine ganz tolle Ausstellung besucht habe, die ist, glaube ich, im Moment zumindest nicht zu sehen, was super schade ist. Aber was ist das zum Beispiel? Was macht KitKat und inwieweit sind die in der Suchtprävention angelegt? Also ich kann mich erinnern, ich kriegte da
Rauschbrille.
Ja, eine Rauschbrille auf und stand auf einmal auf einem Glasbalkon, wo ich drohte runterzufallen. Und es waren also wirklich ein paar tolle Simulationen dabei, die also selbst für mich als Erwachsenen total beeindruckend waren, um einfach mal zu simulieren, wie Drogen sich anfühlen können und was da so mit einem passiert.
Ja, also ich fange mal mit der schlechten Nachricht an. Die Ausstellung gibt es nicht mehr. Die wurde im Rahmen der modernen Stadt in Deutz abgebaggert. Also das Haus gibt es einfach nicht mehr. Aber die Idee, die gibt es noch und die gibt es auch schon länger als die Ausstellung. Allerdings nicht umgesetzt von KitKat. Zu KitKat können wir vielleicht gleich noch was erzählen, sondern von unserer Fachstelle für Suchtprävention, die das auf diese Art und so ähnlich eigentlich schon seit Jahrzehnten macht. Und wir haben zwar aktuell keine feste Ausstellung, aber Wanderausstellungen, zum Beispiel auch zum Thema Cannabis. Das heißt, die Kollegen in Kooperation mit den Vertrauenslehrern an Schulen ziehen durch einzelne Schulen und bauen da eine Wanderausstellung zum Thema Cannabis, zum Thema Kiffen, passt ja auch jetzt auf, oder auch zu anderen Themen. Und ja, schleusen dann da innerhalb von einer Woche die Schulklassen durch und kommen ins Gespräch. Und darum geht es, denke ich, auch bei dem Thema, sozusagen so einen ersten Anpack zu bekommen, das Hilfesystem vorzustellen und ihnen ein Gespür dafür zu geben, wann vielleicht dieser Moment, wo wir eben drüber gesprochen haben, sein könnte und was ich tun kann, wenn ich bei mir selber feststelle, dass sich da gerade irgendetwas tut, wo ich mir nicht ganz sicher bin, ob das so gut ist, was da gerade passiert. Und dafür sind die Ausstellungen gut geeignet. Die haben natürlich auch einen gewissen Eventcharakter. Ne? Also arbeiten die Themen didaktisch gut auf, also von Quizformen über Sortierspiele, die Rauschbrillen, die ja einen Rausch simulieren und ja, die einfach gut dazu geeignet sind, um über solche Themen, Rausch, Risiko, ja, oder Ängste oder sich etwas trauen, ins Gespräch zu kommen. Und darum geht's. Ne? Und im Grunde so ein bisschen auch die Hürde abzubauen, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Nebenbei natürlich auch Informationen einzuspielen und all das zu tun, was man von einer guten Präventionskampagne letztlich erwartet, die immer darauf abzielt, wenn es irgendwie geht, zum Ziel zu haben, zu sagen, hey, lass es am besten ganz bleiben. Aber wir sind natürlich auch nicht blind und wir wissen, dass vieles ausprobieren. Und wenn wir es dann schaffen, dass es beim Ausprobieren oder bei einer kurzen Episode bleibt, dann haben wir eigentlich alles erreicht. Ja. Und das versuchen wir über alle Wege, die wir kriegen können. Schule ist da naheliegend, ne? So, da sind nun mal alle. Aber ja, ich glaube, die Kunst bei ja, der Zielgruppe Jugendliche und junge Erwachsene, deswegen finde ich die so spannend eigentlich, ist ja, dass das ja so mit diejenigen sind, die am wenigsten mit einem zu tun haben wollen. Ne? Und die dann irgendwie zu packen über alle Kanäle, die...
Ja, und ich glaube, da muss man auch einfach mit bedenken, dass das dann, da müssen alle mitziehen, ne? Von der Jugendhilfe über oder Familienhilfe, Jugendamt, Jugendhilfe, Schule, Eltern müssen möglichst an einem Strang ziehen, ne? Auch entsprechend alle ja kompetent sein an der Stelle. Und das ist natürlich auch manchmal schon nicht so ganz leicht. Vielleicht nochmal zurück zu der Frage, wann muss ich mir denn als Elternteil wirklich Sorgen machen? Also, ne, Sie sprachen auch darüber, wir sind nicht blind, wir sind nicht naiv, dass das mal ausprobiert wird, das ist so. Und da muss man dann vielleicht auch nicht gleich das Drama heraufbeschwört werden, wenn einmal gekifft worden ist. Aber wann muss ich als Elternteil sagen, so jetzt müssen wir irgendwie bei Ihnen anrufen, irgendwie aktiv werden?
Ja, also das lässt sich relativ leicht beantworten, denn ich wäre nie so anmaßend und würde allgemein beantworten, wann sich Eltern Sorgen machen müssen, denn in der Regel spüren die das schon ganz gut. Und oft ist es auch gar nicht so, dass ein Kind oder ein Jugendlicher konkret beim Konsum erwischt wird. Das ist manchmal der Fall, ne? So. Und dann ist die Situation recht eindeutig. Oft sind das eher die Dinge drumherum, ne? Dass man merkt, das Kind wird, der Junge wird ein bisschen fahriger, in der Schule geht es runter, sonst ein guter Schüler gewesen, sonst gerne Fußballspielen gegangen, geht nicht mehr zum Fußballspielen, hängt abends gern mit den neuen Kumpels rum. Das muss nichts Schlimmes sein. So, das kann auch, ich sag mal, im weiteren Sinne normale Entwicklung sein. Aber eine Beratungsstelle in diesem Fall bietet sich dann einfach an, um genau das gemeinsam zu klären und zu gucken, hängt das eine mit dem anderen zusammen überhaupt? Ja? Und wenn ja, was kann ich tun? Ja, und das ist, glaube ich, der springende Punkt.
Also auch diese gewisse Trägheit und Lethargie, die Sie vorhin beschrieben haben, die dann dazu führen, dass ich bestimmte Dinge nicht mehr so tue oder nicht mehr so tun möchte.
Ne? Ja, ganz genau. Ja. Ganz genau. Mhm. Und in der Regel haben Eltern da eigentlich ein ziemlich gutes Gespür, ob da sich irgendwas tut. Ne? Mhm. Und auch viele, die zu uns kommen, sind dann ja auch, also tatsächlich sind viele, muss man sagen, auch gut im Gespräch, ne? Oder sind da sehr aufmerksam und haben ein gutes Gespür für. Da geht es manchmal darum, auch ja, die Themen zusammenzubringen, ne? Und zu gucken, ob das Thema Konsum dann mit den anderen Sachen zusammenhängt, weil dementsprechend gestaltet sich ja dann auch, was ich tun kann, ne? Also ob ich sozusagen dem Kind nochmal sagt, pass auf, jetzt zählt's mal, die Versetzung ist gefährdet, jetzt wird aber mal gelernt. Oder ob das zusammenhängt mit dem Konsum und ich da vielleicht sozusagen nochmal andere Hilfen finden muss. Und dafür sind Gespräche da. Und im besten Falle so früh es eben geht. Ne? Denn unsere Beratungsstellen, die freuen sich eigentlich, wenn jemand schon früh kommt und weil dann ist noch am meisten drin, da kann man noch am meisten machen.
Sind die Angebote kostenlos?
Ja.
Wäre es auch möglich, sie anonym wahrzunehmen, wenn man erstmal sagt, ich möchte jetzt gar nicht so, dass hier jeder weiß, wer ich bin?
Auch das, ja.
Also, und wie geht es dann weiter? Also wenn bietet ihr auch direkt die Therapie an? Bietet ihr auch eine Substitution an? Oder mache ich dann 3-4 Beratungsgespräche hintereinander? Denn eins wird ja im Zweifel nicht ausreichen.
Ja. Also zu allem erstmal ja. Und auch wenn es irgendwann darauf hinausläuft, dass ich nicht mehr anonym bleiben kann, spätestens dann, wenn ich in Therapie vermittelt werde zum Beispiel. Ne? Also wenn ein Rentenversicherungsträger für mich die Leistung bezahlen soll, dann kann ich das ja nicht mehr anonym machen. Aber ich kann dahingehend beruhigen, wir stehen ähnlich wie Mediziner unter Schweigepflicht und nehmen die auch sehr ernst. Ja. Auch ich zum Beispiel als Geschäftsführer habe überhaupt keinen Zugriff auf irgendwelche Patientendaten und lege da auch überhaupt keinen Wert drauf. Das heißt, nur diejenigen, die die Daten auch wirklich benötigen, die haben Zugriff darauf, weil der Datenschutz und die Schweigepflicht für uns ein Geschenk ist. Weil die überhaupt erst einen Rahmen ermöglichen, wo sich jemand frei an uns wenden kann und frei mit uns sprechen kann. Ansonsten ist so ein üblicher Kontakt in der Regel der, dass man erstmal über unsere offenen Angebote zu uns kommt. Entweder man vereinbart einen Termin und hat dann einen persönlichen Berater oder man kommt einfach zu einer unserer offenen Sprechstunden. Die bieten wir auch an. Die Daten sind auf unserer Homepage hinterlegt. Zum Beispiel in Köln-Mülheim, in unserem Suchthilfezentrum, 5 Minuten fußläufig vom Wiener Platz. Ich meine, 2-mal die Woche kann man einfach hingehen. Da ist immer jemand da. Und egal mit welchem Thema, ist man da erstmal richtig. So, manchmal geht es auch darum, erstmal rauszufinden, worum geht's und zu sortieren, was habe ich denn dann eigentlich für Möglichkeiten? Das ist ja doch recht vielfältig. Und das findet man gemeinsam raus und dann gibt es die Themen, da ist relativ schnell klar, entweder da ist eine andere Stelle besser geeignet oder wir starten in einen Beratungsprozess und finden raus, worum es geht. Oder, das muss man ja auch sagen, gerade wenn Betroffene zu uns kommen, in den aller seltensten Fällen ist es so, dass jemand zu uns kommt und sagt, ich möchte jetzt eine Therapie und auf geht's, sondern dieser Prozess der Motivation vorher, also Gespräche, also die Haltung zu festigen und den Wunsch zu festigen, da was dran zu verändern, das ist ein ganz entscheidender. Und das ist eigentlich die Leistung, die passiert nicht in der Klinik oder in einer ambulanten Rehabilitation, sondern die passiert in unseren Beratungsstellen, die teilweise dann über 3, 4, 5, selten auch mehr Gespräche daran arbeiten, die Veränderungsmotivation zu festigen. Das ist ein entscheidender Punkt, denn wenn das nicht gut gemacht wird, dann ist die Abbruchquote, wenn jemand in Therapie gegangen ist, deutlich höher. Das ist auch nachvollziehbar. Das heißt, man schaut, worum es geht und dann ist man letztendlich bei uns dann irgendwann an einem Punkt, wo klar ist, okay, da könnte es hingehen. Ist die Substitution das Richtige? Das ist im Grunde Ersatzstoffvergabe bei Heroinabhängigkeit. Dann vermitteln wir in unsere eigenen Ambulanzen. Braucht es ein Angebot des betreuten Wohnens? Auch sowas bieten wir an. Dann vermitteln wir zu den Kollegen. Ist es ein Thema rund um Glücksspiel? Dann haben wir eine eigene Fachstelle für Glücksspielsucht. Und wenn es in eine stationäre oder ambulante Therapie gehen soll, dann begleiten wir über diesen ganzen Bewilligungsprozess. Das heißt, wir stellen gemeinsam den Antrag beim Rentenversicherer. Wir betreuen in der Auswahl der richtigen Klinik. Die Drogenhilfe Köln bietet auch eine eigene Fachklinik im schönen Overath an, schön mit Blick auf das Tal von Overath. Am Fuß der Klinik haben wir auch eine eigene Adaption. Das heißt, letztendlich kann man dann aus der Klinik so einer Langzeittherapie dann direkt in die Adaption gehen. Das ist so eine Nachsorgeeinrichtung. Und wenn man dann noch immer Unterstützung braucht, dann wäre der nächste Schritt in betreutes Clean-Wohnen. Auch das bieten wir an. Das heißt, so der erste Schritt wäre dann die Selbstständigkeit. Also eine Suchterkrankung zu behandeln, kann je nachdem, wie lange das einen schon begleitet hat, ein ziemlich langwieriges Thema sein. Und dann ist gut dran zu bleiben und letztendlich über diesen ganzen Prozess hinweg begleiten wir. Und wenn es ergänzende Angebote braucht, über das Jugendamt, über die frühen Hilfen oder über Selbsthilfegruppen, zum Beispiel einen Elternkreis, dann helfen wir auch da, den Kontakt herzustellen und ergänzt sich das oft ganz gut.
Großartig. Was ja schon ein schöner, bunter Strauß ist an Möglichkeiten, wo ich so das Gefühl habe, da würde ich jetzt als Eltern das Gefühl haben, ich gebe mich da rein und ich bin irgendwie so in alle Seiten hin, habe ich da einen Gesprächspartner und bin so ein bisschen abgesichert und werde an die Hand genommen. Was wäre dann so Ihre ganz persönliche Botschaft, die Sie Eltern mitgeben wollen, die vielleicht diesen Podcast hören?
Auch das ist ein Stück weit anmaßend, ja? Aber ich probiere es mal. Bleiben Sie im Gespräch. Solange Sie den Gesprächsfaden noch haben, ist noch viel möglich. Und vielleicht so mit Blick nicht auf die von jüngeren Kindern, sondern die von erwachsenen Kindern, die wollen wir ja auch nicht vergessen, dann ab einem gewissen Punkt opfern Sie sich selber nicht auf, denn sonst haben Sie irgendwann nichts mehr, womit Sie unterstützen können. Das ist dann die Kategorie von Eltern, die wir dann oft auch an Selbsthilfegruppen weiterleiten, wo es darum geht, selber nochmal Kraft zu tanken. Und ich glaube, die Balance dazwischen zu finden, die ist die große Kunst.
Der zweite Punkt ist ja einer, den wir häufig bei psychischen Erkrankungen haben, ne? Dass die Menschen im angehörigen Umfeld, die Freunde, selber auch auf sich und auf ihre Ressourcen gucken müssen, ne? Weil sonst sind sie auch nicht mehr hilfreich in dem Zusammenhang. Gibt es denn auch so echte Glücksmomente oder so Erfolge, wo ihr im Team sagt, boah, super, dass wir das jetzt hier geschafft haben, da ist jemand so richtig, hat jemand so richtig die Kurve gekriegt oder... dass ihr sagt, das ist einfach eine großartige Entwicklung?
Ja, ständig. Man muss nur manchmal ein bisschen genauer danach suchen. Ich selber natürlich mehr auf einer Metaebene. Als Geschäftsführer habe ich nur noch wenig direkten Klientenkontakt, beziehungsweise eigentlich gar keinen. Deswegen zu den Fachfragen. Also ich zehre da noch einfach von meiner fachlichen Tätigkeit, die jetzt auch schon ein paar Jahre zurückliegt, muss man fairerweise sagen. Da weiß ich aber, da habe ich Kollegen, die da top aufgestellt sind und auch top vernetzt in Köln. Und was ich nicht beantworten kann oder nur oberflächlich beantworten kann, da helfen die einem weiter. Aber die Glücksmomente in der Suchthilfe, die hängen natürlich dann auch von den Zielen ab. Ich finde, dass so Momente, wenn sich tatsächlich ein Jugendlicher nach langer Zeit nochmal meldet und sagt, Mensch, ich fand das irgendwie, das war ja doch gar nicht so verkehrt bei euch. Das ist ein Glücksmoment. Und manchmal, gerade so im Bereich der Überlebenshilfe, wo man weit davon weg ist, von Abstinenz zu reden, ja, da ist es einfach auch nötig, seine eigenen Ansprüche zu überprüfen und mit dem abzugleichen, was die Person braucht. Ich nenne mal ein Beispiel. Wir betreiben ja gemeinsam mit dem Gesundheitsamt der Stadt Köln neben unseren eigenen Substitutionsambulanz noch eine gemeinsame Diamorphinambulanz am Neumarkt. Und das heißt, die Klienten, die in dem Programm sind, nach ganz strengen Kriterien, die spritzen sich echtes, reines Heroin. Das ist sozusagen die Hilfe. Das heißt,
Das heißt, die müssen nicht auf den illegalen Beschaffungsmarkt.
Ganz genau. Also, und das, was wir da erreichen, ist, und das ist auch ein Paradigmenwechsel, der in der Suchthilfe stattgefunden hat, dass nicht immer bei jedem. Man kann, was ja nicht heißt, dass man nicht sagen kann, das wäre aber der beste Weg. Ja? Aber für viele ist der Weg der Abstinenz halt nicht der richtige, zumindest nicht in dem Moment. Und für diejenigen, die in dem Diamorphin-Programm sind, ist noch nicht mal die Substitution mit Ersatzstoffen der richtige Weg, weil denen irgendwas fehlt. Das ist, ich habe mir das mal erklären lassen. Das sind Patienten, die sagen, denen fehlt auch entweder dieses selber Pieksen, ja, dieses Spritzen tatsächlich, oder das Dichtsein davon. Ja. Und letztendlich geht es in Suchthilfe ja auch darum, das Bestmögliche, was an Teilhabe möglich ist für einzelne Menschen, zu unterstützen. Das geht nicht immer über Abstinenz, aber in der Diamorphinambulanz heißt das, da war ich selber überrascht, muss ich sagen. Mir der Leiter der Ambulanz, also unser Herr Sevenich, neulich nochmal bestätigt, ungefähr 30% von denen, die in dem Programm sind, arbeiten in irgendeiner Form. Das heißt, wir schaffen es, dadurch, dass wir denen echtes, reines Heroin geben, womit man übrigens sehr alt werden kann. Also die meisten Probleme passieren durch Verunreinigungen, verunreinigtes Spritzenmaterial und so weiter. Mit reinem Heroin kann man sehr alt werden. Die schaffen es dadurch, durch die Unterstützung, wieder das, was ihnen bestmöglich ist, an Tagesstruktur zu bekommen. Sie schaffen es, nicht kriminell zu werden. Sie schaffen es, sogar eine Struktur hinzubekommen, in der es ihnen manchmal sogar möglich ist, ein Stück weit wieder arbeiten zu gehen. So, und das also ein Stück am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben. Mhm. Und das ist ein Riesenerfolgserlebnis, weil man nicht viel Vorstellungskraft braucht, um zu überlegen, was mit den Menschen passieren würde, wenn sie diese Unterstützung nicht hätten. Und das finde ich großartig, dass wir diese Möglichkeiten heute haben.
Das ist ganz großartig. Was mir da so in den Kopf kommt, ist das Stigma. Ne? Denn das eine ist ja, es ist toll, dass das gelingt, aber wie geht die Gesellschaft damit um und inwieweit ist das stigmatisiert? Was sagt so ein Arbeitgeber dazu? Also ist da die gleiche Offenheit da, die auch anerkennt, was das für eine großartige Möglichkeit ist. Und wissend, ich habe hier einen Mitarbeiter, der gekommen ist, der war schon heroinabhängig und der ist jetzt da drin. Jetzt sprechen wir natürlich wahrscheinlich eher über Erwachsene oder zumindest junge Erwachsene, denn über Jugendliche. Aber da arbeiten wir ja auch viel dran mit der Stiftung, dass wir immer wieder auf dieses Stigma-Thema gucken. Und das stelle ich mir schwierig vor. Auch, wo wir eben drüber gesprochen haben, kommen die Eltern, die ja dann auch das Gefühl haben, oh Gott, was macht mein Kind da jetzt? Ne? Das ist ja eigentlich, ne, wenn das kann ich meinen Freundinnen gar nicht erzählen. Das ist irgendwie stigmatisiert und so. Wie erleben Sie das?
Naja, also Suchterkrankungen sind im Vergleich, also obwohl es eine Erkrankung ist, und das Wort Erkrankung, das muss man ja auch betonen, denn letztendlich am Ende des Tages werfen sie ja jemandem, der sein Bein gebrochen hat, auch nicht vor, dass er das Bein gebrochen hat. Ne? Es geht darum, dass man wieder gesund wird oder sozusagen sich darum bemüht, gesund zu werden. Aber das Thema Stigma ist natürlich ein großes. Es gibt, ich bin da nicht vollkommen zitatfest, aber zumindest sinngemäß, gibt es ja eine regelmäßige, recht groß angelegte Studie zur Einstellung gegenüber psychischen Erkrankungen oder Erkrankungen. Das war es über die Jahre immer so, dass dann die Depressionen irgendwie im Mittelfeld rangieren und ganz oben sind dann eher somatische Erkrankungen und ganz unten Diabetes und Suchterkrankungen, denen man, ich sag mal, eine recht hohe Eigenverantwortung zuschreibt. Und in dieser Tabelle ist über die Jahre, über Jahrzehnte muss man fast sagen, immer von Befragung zu Befragung so ein bisschen was passiert. Die Diabetes hat dann, ne, als auch eine von den Erkrankungen, wo man sagen würde, ja, da gibt es auch eine recht hohe Eigenverantwortung, hat so ein bisschen was dazu gewonnen. Ne? Nur eine Sache ist immer gleich geblieben. Die Suchterkrankungen reagieren mit großem Abstand auf dem letzten Platz. Und das hängt sicherlich mit vielen Aspekten zusammen, ist aber nicht dadurch zu erklären, dass es ein Randphänomen ist, denn wenn man sich anschaut, wie viele suchterkrankte Menschen es in Deutschland gibt, dann gibt es in jeder Familie mehrere davon. Das heißt, es ist nicht gelungen, das so ein bisschen aus dieser Ecke der Eigenverantwortlichkeit rauszuholen. Und genau das ist, um dann nochmal die Kurve zu kriegen, eine unserer zentralen Aufgaben auch als Suchthilfe. Auch aus Eigeninteresse. Eigeninteresse heißt, dass sich Betroffene dann früher trauen, an uns zu wenden oder auch Eltern. Aber auch in der Arbeit für Betroffene, weil wer setzt sich sonst dafür ein? Ne? Und das ist zum Beispiel etwas, was unsere Fachstelle für Suchtprävention, ich bezeichne die immer so intern so ein bisschen als unsere Werbeagentur der Suchthilfe, ne? Weil die im Grunde durch solche Ausstellungen, durch Elternangebote, Elternabende, auch digital, ja, versuchen, dem Thema so ein bisschen Anpack zu geben. Weil das ist irgendwie schwer greifbar. Also wenn man sich nicht damit beschäftigt, und das sage ich auch selbstkritisch, auch im Rahmen meines Studiums habe ich ja eben gesagt, als Sozialarbeiter, da habe ich, also über Suchterkrankung wusste ich da auch nichts und das hat man auch nicht gelernt. Ne? Und dann hat so jeder seine eigenen Vorstellungen. Und da versuchen wir so ein bisschen was, da versuchen wir mit zu arbeiten. Und ich denke auch, dass das immer besser gelingt. Und um nochmal die Brücke zur Cannabis-Legalisierung zu schlagen, die ist natürlich ein Thema, die uns dann einen gewissen Anschub nochmal gibt, wo wir uns auf eine Welle setzen können, um eine Aufmerksamkeit zu schaffen. Das heißt, wir sehen das eigentlich eher pragmatisch. Ne? Da ist eine Aufmerksamkeit und da gehen wir mit und können im Grunde signalisieren, und das tun wir auch, alle reden jetzt über die Legalisierung, aber wer Unterstützung beim Aufhören braucht, der ist bei uns richtig.
Ja, oder in der Prävention, ne?
Genau,
oder weil in der Suchtprävention. Das Ganze geht ja, das haben Sie ja eben auch schön ausgeführt, geht eben immer nur mit der entsprechenden Prävention auch auf der anderen Seite.
Ne? Genau.
Was gäbe es denn, wenn Sie so in die Zukunft gucken? Sie haben ja nun erst 2 Jahre die Geschäftsführung inne, da haben wir noch viele Möglichkeiten und Zeit vor sich. Was würden Sie sich denn wünschen? Also was würden Sie sich wünschen, was es an Projekten zu realisieren gäbe, an Entwicklungen, ne, damit es einfach, ja, damit Suchtprävention besser gelingt oder Sie Ihre Erfolge besser erreichen können?
Auf der fachlichen Ebene gibt es ein Thema, das ich, ja, ich glaube, wo ich glaube, dass das uns in den nächsten Jahren immer mehr beschäftigen wird, nämlich genau das Gegenteil von dem Thema, warum wir heute hier sind, nämlich alte Suchtkranke. Das ist ja auch ein Erfolg der Suchthilfe, dass sie nämlich immer älter werden, auch durch die Arbeit unserer Substitutionsambulanzen. Das heißt, da entstehen ja neue Felder letztendlich, wo Suchthilfe und Pflege zusammengehen müssen. Das heißt, auch Pflegeheime für Menschen mit Suchterkrankungen aufgebaut werden oder für Kranke. Da fehlt es noch sehr stark. Ansonsten muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, als Geschäftsführer eines Sozialträgers sind wir weit überwiegend gerade nicht damit beschäftigt, Dinge proaktiv weiterzuentwickeln, wo wir es uns wünschen würden. Ja? Das heißt, auch so ein solches Angebot kann ich mir gut vorstellen, dass wir es irgendwann mal machen. Aber unser Hauptthema ist gerade, den Status quo aufrechtzuerhalten. Mhm. Ja? Und das erfordert unsere volle Energie. Mhm. Auch in Köln, so, wo wir uns sozusagen mit einem ziemlich unattraktiven Thema. Ich hatte mal mit einer Kollegin beim LVR zusammengearbeitet und die sagte, da haben wir ein Projekt für Suchthilfe für Geflüchtete haben wir entwickelt. Tolles Projekt, super geworden. Mhm. Und die hat mal gesagt, naja, haben wir gleich 2 Themen, womit man politisch keinen Blumentopf gewinnen kann. Suchthilfe und Geflüchtete. Mhm. Und irgendwie hatte die recht. Das heißt, mit der Suchthilfe stehen wir vielen anderen Themen hinten an. Wenn man sich umschaut, so was auf der Straße passiert, wie sozusagen der Grad der Verelendung zunimmt, bin ich aber überzeugt, dass uns gerade wichtiger braucht denn je. Und das heißt, was ich mir wünsche, ist letztendlich da eine Absicherung. Und wir reden nicht von irgendwie ja, extremen Mehrausgaben, sondern um eine bedarfsgerechte Ausstattung. Die ist traditionell, würde ich behaupten, eigentlich über viele Jahre gegeben hat in Köln, die aber an vielen Stellen jetzt auf dem Prüfstand steht. Mhm. Nicht nur für uns, auch für andere soziale Träger, auch in anderen sozialen Bereichen. Und da wünsche ich mir, dass besonders in Krisenzeiten, wo sie besonders gefordert ist und wo die Belastung auch für meine Mitarbeiter besonders hoch ist, dass der Stellenwert nicht reflexhaft im Vergleich zu anderen Projekten runtergeschraubt wird. Das passiert dann nämlich ganz schnell.
Mhm. Ja. Das wünsche ich Ihnen sehr und ich kann auch nachvollziehen, dass in einer Zeit, in der man im Prinzip diese Haltung hat, dann eigentlich die Wünsche eher quasi Luxus sind, ne? Wenn man eigentlich schon froh ist, wenn man den Status quo so erhalten kann und so weiterarbeiten kann. Ne?
Ansonsten, also als Nachsatz, die Suchthilfe musste sich über Jahrzehnte, die Drogenhilfe gibt es jetzt seit 50 Jahren, immer wieder verändern und weiterentwickeln, an Themen anpassen, an Entwicklungen anpassen, mit Stigma umgehen. Ich bin da sehr sicher, dass wir auch das hinkriegen. Denn bei uns sind letztlich der weit überwiegende Teil sind Überzeugungstäter und die lassen sich nicht so einfach dann davon abbringen, gute Arbeit zu machen.
Ja, ich denke auch das, was wir ja in den letzten 10 Jahren so wahrnehmen, dass das Stigma insgesamt bei psychischen Erkrankungen ein Stück aufgebrochen wird, dass da was passiert. Mhm. Also da wäre meine Hypothese jetzt mal, dass so Erkrankungen wie die Suchterkrankungen irgendwann dann doch auch mal ein Stück nachziehen. Also das wäre meine Hoffnung und Ihnen wünsche ich dafür ganz, ganz viel Erfolg, alles Gute. Sag auch schon mal Dankeschön für das Gespräch, aber wir fragen ja jeden unserer Gäste am Ende, was er denn für seine seelische Gesundheit tut. Was tun Sie?
Ach, das ist ganz einfach. Das ist ein Klassiker und ein etwas, was ich mir gesucht habe. Der Klassiker ist Sport. Vor der Arbeit. Es klappt episodisch im Jahr sehr gut und episodisch nehme ich mir, ich finde auch das ist ein Teil der seelischen Gesundheit, gestehe ich mir dann auch selber zu, da so ein bisschen schludrig zu sein. Aber das ist dann tatsächlich in den Phasen, wo es gut läuft. Vor der Arbeit eine halbe Stunde Sport, dann habe ich das hinter mir, dann habe ich abends Zeit für die Kinder und tagsüber für die Arbeit, dann bin ich davon abhängig. Und das zweite ist, ich hatte bis vor einem Jahr eine alte Vespa, also Vespa-Roller, ein 50er von 1984, so mit Schaltung. Und jetzt habe ich einen zweiten. Und das war eine glückliche Fügung von 1981. Und die steht jetzt bei mir im Heizungskeller, wo ich mir eine Werkstatt eingerichtet habe. Und wenn ich da so ein bisschen Zeit habe, um zu schrauben, viel nachzudenken, was denn richtigerweise jetzt mit dem Rost getan wird oder welche Ersatzteile ich brauche. Ja. Also es ist nicht auf Effektivität angelegt, sondern eher auf das Machen. Und die richte ich gerade richtig schön hin und richtig schön her und bastel daran rum und stelle fest, dass mir Teile fehlen und mache dann was. Und das hilft wie wie kaum was anderes, jetzt abgesehen von Spielen mit den Kindern oder wenn wir unterwegs sind oder Urlaub, um den Kopf frei zu kriegen. Und das ist richtig klasse.
Und irgendwann kann man sie auch mal fahren.
Irgendwann kann man sie fahren, wobei ich im Moment noch überlege, okay, muss ich dann die andere so ab Mitte des Jahres in den Keller schieben, damit das Projekt nicht endet? Oder lasse ich mir einfach Zeit bis Herbst und drehe dann die letzte Runde des Jahres und habe dann ein bisschen Zeit mehr für nächstes Jahr was Neues zu tun.
Ich bin sicher, es wird sich irgendwas finden, an was man rumschrauben und basteln kann und so.
Das stimmt allerdings,
Finde ich sehr schön und hatten wir auch noch nie. Wir haben wirklich ja schon viele Ideen eingesammelt. Herr Wirz, ich sage ganz, ganz herzlichen Dank für das tolle und informative Gespräch und Ihnen viel Erfolg für Ihre Arbeit. Im April wird Dr. Alexandra Nikolaidis zu Gast sein. Paula Messler spricht mit ihr darüber, wie Therapie geht, welche Formen es gibt und was für wen geeignet ist. Vielen Dank und bis bald bei Redselig.